Guten Morgen zusammen. Ja, ein sehr spannendes Thema. Sünde, wie du heilig wirst. Darum soll es also heute Morgen gehen. Ich habe euch eine Anleitung dazu mitgebracht, wie du heilig werden kannst. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich habe so eine Auflistung gemacht, die auch aufeinander aufbaut. Sie beinhaltet 348 Punkte und Schritte und die möchte ich jetzt gerne einmal mit euch durchgehen. Ich weiß nicht, wie weit ihr da vielleicht schon im Prozess als Heiliger unterwegs seid. Ich glaube, ich bin irgendwo bei 212, habe ich vorhin, glaube ich, geprahlt. Ich bin ja ein besonders heiliger Mensch schon. Ja, nicht. Der Titel der Predigt klingt schon ziemlich groß und nach einem sehr, sehr umfangreichen Thema und auch vielleicht nicht das angenehmste Thema. Aber wir wollen uns versuchen, heute mal diesem Thema Sünde und wie wir damit umgehen und so weiter, über einen Bibeltext zu nähern. Und dieser Bibeltext, den wir uns heute Morgen ein bisschen dadurch durchforsten wollen, der steht in Lukas Kapitel 19, die Verse 1 bis 10 und wird dem einen oder anderen bestimmt auch schon mal über den Weg gelaufen sein. Ich lese ihn einmal mit uns. Jesus, der war gerade auf dem Weg nach Jerusalem, kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Und deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Und Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das gar nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Und währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich ihnen es vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu erretten. Alright, es geht heute um den Oberzöllner Zachäus, ein übles Beispiel für einen Sünder. Der Text sagt eigentlich schon aus, dieser Zachäus war jetzt nicht unbedingt der bestangesehenste, beliebteste und vorbildlichste Mensch in der Stadt. Er war Beruf Oberzöllner oder moderner ausgedrückt Steuereintreiber, also so ein richtig beliebter Job. Für viele Waren, die damals in die Stadt hineingebracht wurden und rausgebracht wurden, wurden Zoll erhoben und an den Stadttoren saßen also diese Steuereintreiber oder Zöllner und kontrollierten halt alles und sackten halt Kohle ein. Und auch heute gibt es dieses Prinzip ja auch noch, dass es der Zoll Steuern erhebt und das soll ja auch heutzutage, wie wir ja alle wissen, die heimische Wirtschaft auch schützen. Aber damals war es vor allem auch ein Tribut, der errichtet wurde, nämlich ein Tribut an die Besatzer des damaligen Landes, also an die Römer. Und das mit dem Geldeinsacken für den Kaiser in Rom, der irgendwie weit weg war und was dann irgendwie ein bisschen mehr wirkte nach Schutzgelderpressung als irgendwelchen sinnvollen Investitionen, das war halt nicht sehr beliebt, verständlicherweise. Hinzu kommt noch, dass die Zöllner dafür bekannt waren, dass sie halt auch gerne mal ein bisschen mehr Zoll erhoben, um das in die eigene Tasche verschwinden zu lassen. Und noch etwas hat unser guter Zachäus, er war nämlich sogar nicht ein normaler Zöllner, sondern er war ein Oberzöllner. Das heißt, er hatte nicht nur seinen normalen Betrieb, sein eigenes Stadttor, sondern er hatte auch noch seine Unterzöllner, die ihm ebenfalls noch Geld zahlen mussten und so weiter. Und das heißt, er war noch reicher, noch gerissener und hat noch mehr Geld in seine eigenen Taschen gewirtschaftet. Was die Zöllner besonders ausmachten, gab Zachäus, damit greife ich schon ein bisschen vor, natürlich selber zu. Sie waren Betrüger, indem sie den Menschen das Geld aus der Tasche zogen und viel zu viel an Abgaben forderten, in die eigene Tasche. Zachäus sagt das selber und dieses Wort, in dem er selber zugibt, ja, ich bin ein Betrüger, hat eine tolle Bedeutungsbandbreite, wenn wir uns das griechische Wort dafür anschauen. Es bedeutet nämlich neben Betrügen auch sowas wie Schikanieren oder Drangsalieren bis hin zu Bedrücken oder sogar Erpressen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist mal eine Selbsterkenntnis und auch ein mutiges Zeugnis, später zuzugeben, ja, so ein Mensch bin ich. Und durch diesen beliebten Job, den er machte, war er halt auf jeden Fall bekannt, vielleicht nicht ganz so geachtet. Eher war er so Abschaum, unbeliebt wie Fußpilz, als schlechtester Sünder in der ganzen Stadt bekannt. Und jetzt kommt dieser große Lehrer, Jesus, und man denkt, ja, er kommt in die Stadt hinein und wird jetzt bestimmt bei den ganz tollen Leuten, bei den Pharisäern und den ganz wichtigen und klugen und tollen Schriftgelehrten einkehren. Und jetzt sucht er sich gerade so einen Menschen aus, mit dem er Zeit verbringt, wo er sich zum Essen einlädt. Also nochmal zusammengefasst, wer war dieser Zachäus? Er war ein sehr kleiner Mann. Er war halt so klein, dass er keine Chance hatte, irgendwie sich da durch die Menschenmenge durchzudrängen oder drüber zu schauen, um Jesus zu erhaschen. Er war ein reicher Mann. Aufgrund seines Jobs, dass er sich viel in die eigene Tasche wirtschaftete, konnte er sich viel leisten und war wirklich sehr, sehr reich in der damaligen Zeit. Und ja, er war ein ausgegrenzter Mann in der Gesellschaft, weil keiner wollte mit ihm zu tun haben. Ich könnte mir vorstellen, dass der arme Kerl vielleicht auch ein bisschen einsam war. Aber er war auch ein Mann, der sich doch irgendwie bewusst war oder wo man merkt, dass das mit dem Betrügen doch irgendwie an seinem Gewissen auch nagt. Vielleicht war doch eine gewisse Schuldbewusstsein da, aber die Geldgier überwiegt dann doch und was soll man auch schon tun? Und er kann ja einfach. Zachäus war einer wie du und ich. Kein Widerspruch? Okay. Zachäus war ein Sünder, wie du und ich. Was war wohl in seinem Inneren los? Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann in vielleicht auch einer Einsamstunde zu dem Schluss gekommen ist, dass Geld allein doch nicht glücklich macht. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch mal Selbstzweifel hatte. Wie sieht es denn bei mir in meinem Inneren aus? Bin ich davon überzeugt, dass ich ein toller Hecht bin, ein guter Mensch, vielleicht mich manchmal ein bisschen zu wichtig nehme? Oder vielleicht das komplette Gegenteil, nur Selbstzweifel, ich bin so schlecht, total selbstkritisch, kein Selbstwert, ich bin zu hässlich, zu unbegabt, zu dumm, zu ungeliebt, nicht liebenswert. Ich persönlich kenne beide Richtungen von Gedanken, wo man sich verlieren kann und beides ist nicht richtig. Was macht einen Sünder aus? Sünde ist im Prinzip eine Zielverfehlung dessen, was Gott sich für dich wünscht und vorstellt, weil er dein Bestes möchte, dich auch beschützen möchte und möchte, dass du ein erfülltes Leben fühlst. Und Zielverfehlung ist halt wirklich wie bei diesem Sport mit Pfeil und Bogen, wo man versucht, mit Pfeil und Bogen auf eine Zielscheibe ins Schwarze zu treffen. Und wenn man sagt, Zielverfehlung heißt, ja, man trifft nicht ins Schwarze, sondern der Schuss geht daneben. Man tut etwas, was nicht im Willen und Einklang mit Gott ist. Vielleicht sogar etwas Böses. Oft hat Sünde etwas mit mir selber zu tun, mit egoistischen Wünschen und Vorstellungen, wo ich nur an mich denke. Auf jeden Fall bedeutet Sünde ein Getrenntsein von Gott, weil Sünde in Gottes Gegenwart keinen Platz hat. Und vielleicht bin ich auch der einzige Sünder hier, aber ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der vielleicht doch nicht immer nur gut und heilig ist. Und wenn du doch für dich diese Erkenntnis ziehen solltest, auch du bist kein Heiliger in diesem Sinne und schuldlos, sündlos, dann herzlich willkommen, du bist in guter Gesellschaft. Die Bibel sagt sogar, im Römerbrief wird das schön aufgezeigt und Paulus baut das theologisch richtig schön über mehrere Kapitel groß auf und wir haben uns das gerade bei uns in der Connect-Gruppe angeschaut und das ist, ja, da steckt ziemlich viel drin. Alle Menschen stehen unter der Herrschaft der Sünde, sagt Paulus im Römerbrief. Und es heißt, keiner ist gerecht vor Gott, nicht ein einziger. Aber zum Glück kommt Jesus ins Spiel. Jesus, der Retter der Verlorenen. Jesus kommt und so fängt auch die Veränderung in dem Leben des Oberzöllners Zachäus an. Und nach der Begegnung mit Jesus war dieser Zachäus ein ganz, ganz anderer Mann als vorher. Sogar einem solchen Menschen, einem Mann, der ausgegrenzt ist in der Gesellschaft, wo man sagen würde, ein Stück weit vielleicht auch zu Recht, aufgrund der schlechten Taten, einem solchen Mann wendet sich Jesus zu. Und vielmehr noch, Jesus sagt von sich selbst, der Menschensohn ist nämlich nicht gekommen, für die Leute, die nicht krank sind, das ist ein anderes Zitat, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten, wie es hier im Text heißt. Jesus wusste, was sein Auftrag auf der Erde ist. Sein Auftrag war es nicht, ein erster Reformator wie Martin Luther zu sein und das Judentum zu erneuern. Sein Auftrag war es nicht, den Zeigefinger zu erheben und Menschen zu verdammen und zu zeigen, wie schlecht sie doch sind. Sein Auftrag war es nicht, aufzuzeigen, dass die Pharisäer einfach nur Heuchler sind. Ja, vielleicht. Sein Auftrag war es auch nicht, ein politisches, militärisches, himmlisches Königreich auf der Erde aufzubauen, sondern sein Auftrag war es, den verlorenen Menschen Rettung und Erlösung zu bringen. Freiheit. Und Jesus widmete wirklich die 3 Jahre seines Dienstes und seines Wirkens auf der Erde den Menschen, die verloren sind. Und ganz bewusst diesen Menschen wollte er zeigen und aufzeigen, dass Erlösung möglich ist, die er selber dann am Kreuz bezahlt hat. Jesus ruft Zachäus beim Namen. Wo auch immer er den Namen her wusste, manche Leute vermuten, bestimmt haben die aus der Menge ihm dann doch verraten. Andererseits war er auch Gottes Sohn und wusste vielleicht sowieso, was in Zachäus los ist und wer dieser Mensch ist. Und er lädt sich bei ihm ein und im Text steht sogar, ich muss heute bei dir Gast sein. Und auch hier drückt er genau seinen Auftrag an diese Notwendigkeit aus, genau zu dir, genau für dich bin ich jetzt hier, genau für dich bin ich gekommen. Und ich glaube, er erkennt auch die Sehnsucht in dem Herzen von Zachäus. Und Jesus weiß, was in diesen Menschen vorgeht. Jesus sieht Zachäus. Er nimmt ihn wahr. Er erkennt im Verhalten des Mannes vielleicht so etwas wie anfänglichen Glauben oder eine verschämte Sehnsucht nach Umkehr und wahres Leben. Ein Wunsch nach wirklicher Freiheit und Erfüllung jenseits von Reichtum und Geld. Und die Reaktion von Zachäus auf dieses Ansprechen durch Jesus ist wirklich eine tiefe Freude. Eine Freude, die wirklich diesen Glauben und Erlösung begleitet. Und dieser Begriff, den wir da lesen, der kommt immer in diesem Kontext bei Lukas davor, eine innere Freude, die einen zum Glauben und zur Erlösung treibt, sich Gott und Jesus ganz hinzugeben. Denn Jesus verbringt auch hier mit Zachäus Zeit. Es geht ihm um Gemeinschaft, indem er sich bei Zachäus einlädt und er sagt, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte innige, tiefe Gemeinschaft mit dir haben. Und das haben wir auch schon oft gehört, das ist oft verbunden damit, dass man im Orient zu Tisch sitzt und dort Leben miteinander teilt und zusammen isst. Also, was bewirkt die Begegnung mit Jesus bei Zachäus? ohne dass Jesus irgendwie ermahnt mit diesem Zeigefinger oder mit Worten zurechtstutzt, wird Zachäus initiativ. Und öffentlich verkündet er von sich aus in Erkenntnis dessen, dass er doch nicht immer alles richtig tut, in Erkenntnis dessen, dass er ein Sünder ist: Herr, ich will die Hälfte meines Reichtums den Armen geben, und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Zachäus ist sich bewusst, dass er kein Heiliger ist, dass er ein Sünder ist und ja, schlechte Dinge tut. Und er bereut und möchte umkehren von diesem falschen Verhalten. Ihm ist sogar bewusst, dass ihm aufgrund von dessen, was er getan hat, eigentlich eine Strafe droht und dass er diese Strafe verdient hätte. Und bereitwillig verkündet er öffentlich, die Hälfte seines Besitzes den Armen zu geben und den Leuten, die er wirklich betrogen hat und beruflich betrogen hat, das Vierfache zu erstatten. Interessant ist hier auch, obwohl Zachäus ja eher dann aus dem säkularen Sektor kommt und in der Finanzwirtschaft tätig war, kannte er sich doch offensichtlich ganz gut im Alten Testament aus. Denn genau diese Werte, diese Strafen für Betrug und Diebstahl, die in den Gesetzen im Alten Testament genannt werden, spiegeln sich hier in den Zahlen wider, die er nennt, wie viel er erstattet. Da er eigentlich ja einsichtig ist und seine Schuld, weil er einsichtig ist, sagt er sogar von sich aus, dass er mehr Strafe zahlt, als er sogar eigentlich müsste. Im Alten Testament lesen wir davon, dass wenn jemand einsichtig ist und seine Schuld eingesteht, seine Strafe zwar zu zahlen hat oder das zu ersetzen hat, was er verbockt hat, plus 20% nochmal obendrauf. Nur in dem Falle, wo jemand nicht einsichtig ist und wo man sagen muss, okay, die Strafe hier ist aber notwendig und keine Einsicht da und so weiter, dort wird im Alten Testament und auch in vieler Rechtsprechung zu der damaligen früheren Zeit gesagt, dass das Vierfache des Preises zurückgezahlt werden muss. Und Zachäus bietet freiwillig von sich aus an, dieses Vierfache zurückzuzahlen. Dieser arme, reiche Zachäus. Er war reich und wir lesen in der Bibel davon, dass er es dadurch besonders schwer hätte. Kurz vorher lesen wir von der Begebenheit, wie ein Mann zu Jesus kommt und sagt, ich möchte dir nachfolgen, ich habe schon alles hingegeben, ich habe versucht, dein Gesetz zu halten, aber er hängt noch am Geld fest. Und wir lesen an mehreren Stellen in der Bibel, dass Geld ein Thema ist, wo man nur sehr schwer auch von loslässt oder loslassen kann. Und dass es besonders schwer ist, vielleicht, wenn man viel Geld besitzt, Gott nachzufolgen. Und es ist eine besondere Gnade, dass hier Zachäus diese Erkenntnis bekommt, obwohl er reich ist, nicht an diesem Geld zu hängen. Gottes Wirken ist darin schon sichtbar, weil Gott auch derjenige ist, der eine solche Erkenntnis schenken kann und eine Gnade schenken kann, dies zu erkennen. Der Blick von Zachäus, der vorher wirklich auf Besitz und Reichtum und auf Geld gerichtet war, verändert sich durch die Begegnung mit Jesus. Er wird ein neuer Mensch und erfährt Freiheit und Erlösung. Was passiert, wenn du Jesus begegnest? Wie kann das aussehen? Und das sehen wir in meinem nächsten Punkt, und das war jetzt nur die Einleitung, und jetzt kommen wir zur Anleitung zum Heiligwerden. Also jetzt kommen die versprochenen 348 Punkte. Der allererste und wichtigste Schritt, Punkt 1, ist dies Anerkennen. Ich bin nicht aus meiner eigenen Kraft heraus ein toller Hecht und mache alles nur richtig und gut. Ich bin kein Heiliger, sondern ich mache Fehler und ich begehe Sünden. Das bedeutet nicht, dass du wertlos bist, dass du ein Versager bist, dass du zu schlecht bist oder deswegen auch nicht liebenswert, sondern es bedeutet auch nicht, dass du dein Geld abgeben musst, in Armut leben musst oder ja, einen ganz anderen Blick einnehmen musst, alles verkaufen musst. Auch Zachäus hat nicht sein ganzes Geld gegeben. Er war trotzdem, hat seinen Beruf weiter ausgeführt und trotzdem viel mit Geld zu tun gehabt. Aber wir sind alle Sünder und tun falsche Dinge und wir sind alle Leute, die Erlösung und Retten bedürfen. Und oft gibt es auch in uns Anzeichen und innere Sehnsucht nach dieser Freiheit, so wie Jesus das vielleicht auch schon in Zachäus gesehen hat. Geld ist nicht alles. Vielleicht kennst du das in dir, eine Leere. Kein Selbstwert, nur sein Mangel im Fokus zu haben. Ich bin zu dick, zu hässlich, zu wenig muskulös, kein Bizeps, zu kleine Oberweite, zu schlecht, zu dumm, zu kleinen Po, zu großen Po. Diese Anzeichen sind Symptome und kommen vielleicht sogar wieder. Selbst wenn du sagst, du folgst Jesus schon viele Jahre nach und du versuchst dich in der Heiligung. Auch dann kommt sowas immer wieder. Ich erlebe zum Beispiel immer wieder bei mir den Gedanken, ich bin zu dumm. Ich habe damals kein Abitur gemacht, weil ich andere Probleme hatte, weil ich mit meinen Eltern mich verkracht hatte und bin dann halt nach der 11. abgegangen und habe eine Ausbildung gemacht. Und irgendwie ist es in meinen Kopf reingekommen, so eine Stimme, die mich immer klein halten will und sagen möchte, ey, du bist zu dumm. Und auch solche Sachen sind Anhaltspunkte, die mir aufzeigen oder die mir eine Sehnsucht schenken. Das kann doch nicht alles sein. Da ist doch mehr. Was ich cool finde, ist bei Zachäus, er war zu klein und war sich dessen auch bewusst und er hat was richtig Cooles gemacht. Er ist nämlich auf einen Baum geklettert. Richtig gewiefter Typ. Er tat einiges, um Jesus zu sehen. Er wollte mehr. Ich glaube, er hat gespürt, dass nicht alles in seinem Leben stimmt und er hatte diese Sehnsucht, etwas zu verändern. Und ich finde es fast kindlich oder ich finde es auch ein Vergleich dessen, was wir sonst in der Bibel lesen, wo Jesus ganz besonders zu den Kindern spricht und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Und das ist für mich, das spiegelt dieser Zachäus hier auch wieder, der einfach auf so einen Baum raufklettert, wie so ein Kind, so, ich will was sehen, deswegen rauf auf den Baum und Jesus sehen. Das begeistert mich ganz besonders hier an Zachäus. Und das wünsche ich mir, dass wir auch in diesem Vertrauen und in dieser Suche vielleicht nach mehr uns nach Jesus ausstrecken. Dass wir uns auf die Suche nach ihm begeben, um uns irgendwie aufmerksam zu machen und im besten Fall Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich glaube, auch das ist der Punkt, was uns weiterbringt und was uns auch in diese Heiligung vielleicht Schritte bringt und was dazu bewirkt, dass wir ein anderer, neuer Mensch werden, nämlich Zeit und Gemeinschaft mit Gott verbringen. Nach der Begegnung mit Jesus, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wirst du nicht mehr derselbe Mensch sein. Davon bin ich überzeugt. Und zwar im bestmöglichen Sinne, weil Jesus dein Bestes möchte. Und gerade für die Leute, die vielleicht schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind und immer neu auch herausgefordert werden, wir dürfen neu verstehen, dass wir unser Heil nicht erarbeiten müssen, dass wir nicht versuchen müssen, irgendwie alles sauber und perfekt zu machen, sondern wir dürfen einfach Gemeinschaft mit Gott haben. Auch das ist ein Punkt, wo ich mich immer selber ertappe. Schritte in die Heiligung passieren nicht dadurch, dass ich besonders viel in der Gemeinde mache oder dass ich besonders viel mich einsetze, bis ich nicht mehr kann, sondern es ist zentral wichtig, dass ich Zeit mit Gott verbringe und mir meiner Identität bewusst bin und immer mehr werde, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Und Gott möchte authentische Nachfolger, Leute, die wissen, die sind nicht perfekt, die das anerkennen und sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Erlösung. Ein Schlüssel ist wirklich die Identität in Gott gefunden zu haben. Wissen, wer man ist. Trotz der Sünde, trotz dass man Sachen falsch macht, bin ich auch ein Ebenbild Gottes. Als wertvoll erachtet und geliebt. Erlöst, begnadigt und befreit durch die stellvertretende Handlung von Jesus Christus am Kreuz. Deine Identität hängt nicht davon ab, was du vielleicht in deiner Vergangenheit verbockt hast, was du jetzt gerade vielleicht noch an schwierigen, herausfordernden Situationen hast, wo du vielleicht auch nicht immer ganz unschuldig bist. Aber deine Taten definieren nicht deine Identität. Denn deine Identität, die Jesus dir schenken möchte, ist, dass du sein geliebtes Kind bist. Gott sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind. Was ist bei dir heute Morgen dran? Welche Schritte von meinen 348 Punkten ist bei dir jetzt dran? Ist es für dich vielleicht dran, das erste Mal einen Schritt auf Jesus zuzumachen? Zu merken, okay, es gibt vielleicht eine Leere oder eine Sehnsucht in deinem Herzen, und dich einmal auszustrecken zu Gott, dein Vertrauen auf ihn zu setzen und ihn einzuladen? Oder vielleicht ist es für dich dran, an anderen Punkten zu arbeiten, mal zu überlegen, worauf kommt es an? Was ist das Wichtigste? Nämlich Gemeinschaft mit Jesus zu haben, Identität sich von ihm zusprechen zu lassen. Und einfach Kind sein. Wir brauchen in Gemeinde auch keine Masken tragen. Gott möchte, dass wir authentisch sind. Und ich habe gestern ein cooles Beispiel dafür gehört. Nämlich gerade wenn, also ich kann da nur von mir sprechen, ne? Gerade wenn man Gäste einlädt und Besuch bekommt und gerade wenn das vielleicht auch spontan und kurzfristig ist, dann hat man ja so eine Tendenz zu sagen, oh je, wie sieht es nur aus bei mir zu Hause? Ich gestehe, wir haben jeden Dienstagabend bei uns unsere Connect-Gruppe und Dienstagmittag ist mein Tag, wo ich bei uns zu Hause nochmal aufräume, wo nochmal das Bad geputzt wird und nochmal durchgesaugt wird. Man hat ja so eine Tendenz, dass man gerne seine beste Seite zeigen möchte und dass man einladend sein möchte. Und trotzdem dürfen wir bei Gott uns nicht verstecken und Masken aufsetzen, sondern er wünscht sich, dass wir authentisch sind, dass es für Gott total okay, wenn es bei dir zu Hause auch mal unausgeräumt oder unordentlich aussieht oder Geschirr rumsteht oder was auch immer. Bei Gott ist das nicht wichtig, sondern bei Gott ist wichtig, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Zum Abschluss meiner Predigt habe ich euch ein kleines Video mitgebracht, ein Lied. Und das ist auf Englisch, deswegen möchte ich euch einmal kurz die Übersetzung auf Deutsch vorlesen. Und ich ermutige euch einfach, wenn ihr das Lied anschaut, einfach mal drüber nachzudenken, was sind bei dir vielleicht Punkte, wo du merkst, okay, da ist eine Leere, da sind Punkte, wo Gott dich heute Morgen herausfordern möchte. Was sind deine Knackpunkte oder deine Identitätsknackpunkte, wo du merkst, okay, da habe ich noch nicht voll verstanden, wer ich wirklich bin in Jesus. Da zweifle ich immer noch an mir selber, da hade ich oder ja, da hält dich vielleicht die Vergangenheit gefangen. Wo stehst du da? Der Songtext lautet wie folgt. Wenn ich mich verirre und meinen Namen vergesse, erinnere mich, wer ich bin. Im Spiegel ist alles, was ich sehe. Das, was ich nicht sein will, erinnere mich, wer ich bin. An den einsamsten Orten, wenn ich nicht mehr weiß, was Gnade ist, sag es mir wieder, wer ich in deinen Augen bin, wer ich in deinen Augen bin. Sag es mir, ich habe es vergessen. Wer ich für dich bin, dass ich dir gehöre. Wenn mein Herz wie ein Stein ist und ich von zu Hause weglaufe, erinnere mich, wer ich bin. Wenn ich deine Liebe nicht empfangen kann, Angst habe, nicht genug zu sein, erinnere mich, wer ich bin. Wenn ich von dir geliebt bin, kannst du mir dann helfen, daran zu glauben. Ich bin der, den du liebst. Ich bin der, den du liebst, das ist genug. Ich bin der, den du liebst. Und immer wieder werden auch gleich Menschen vorkommen, die Schilder tragen, wo draufsteht, was mit ihnen passiert ist. Dass sie selber vielleicht betrogen haben, dass sie Opfer waren, schlimme Dinge erlebt haben. Eine Leere fühlen, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Flüchtlinge sind oder vielleicht sogar missbraucht wurden. Und am Ende kommt die Wahrheit, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Jesus, und ja, ich bete, Herr, dass, ja, egal was heute Morgen uns beschäftigt, Herr, dass du immer wieder uns zusprichst, Herr, und uns unsere Identität bewusst machst, Herr, die wir in dir haben, Herr, dass wir deine geliebten Kinder sind, Herr. Herr, ich danke dir, dass wir Heilige sind, Herr, weil wir deine Kinder sind, weil du uns diesen Wert gibst, Herr. Weil wir alles, was war in unserer Vergangenheit, weil das, was wir getan haben, nicht mehr das ist, was zählt, Herr, sondern weil zählt, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und uns als wertvoll erachtet hast und uns die Identität als dein Kind gibst, Herr. Ich wünsche mir so, dass wir das mehr und mehr verstehen dürfen, Herr, dass wir uns danach ausstrecken, wenn wir merken, Herr, da ist vielleicht eine Leere, da sind Dinge, die uns beschäftigen, die uns nicht so erfüllen können, wie nur du es kannst, Herr. Und lass uns auch neu verstehen, wer wir wirklich sind, wenn du uns ansiehst, Herr. Hab Dank für deine große Liebe und ja, dass du uns heilig machst, Herr. Amen.